Morgen geht hier in Hessen die Schule wieder los. Und das bedeutet, viele Kinder lernen ab morgen in den nächsten Monaten und Jahren ganz neu, wie man Buchstaben deuten kann und wie die Buchstaben zu Wörtern gelangen und wie aus Wörtern Sätze werden. Sie lernen lesen. Und vielleicht kennt ihr solche Übungen für Kinder, um zu testen, ob sie den Sinn eines Satzes verstanden haben. Und zwar auch dann, wenn einzelne Wörter herausgenommen werden. Ein Lückentext, wo man vielleicht ein paar Lösungsmöglichkeiten hat. Ich habe einigen Kindern hier auch solch einen Lückentext mal ausgeteilt. Es gibt mehrere Lösungsmöglichkeiten, aber man muss schauen, anhand dessen, was da steht, was in dem übrigen Satz steht, was passt hier in diese Lücke, damit der ganze Satz einen Sinn macht? Was gehört hier in diese Lücke? Nun, unser Leben ist auch oft wie so ein Lückentext, oder? Da gibt es einiges, das ist verständlich und klar, das können wir gut lesen. Aber in anderen Bereichen, da sind wir uns nicht so sicher, wie wir das verstehen können. Wie etwas Sinnvolles daraus herausgelesen werden kann. Wie etwas Sinnvolles daraus werden kann. Wir machen gerade eine Predigtauslegung durch den Philemonbrief. Der Philemonbrief in den meisten Bibeln direkt vor dem Hebräerbrief. Und Paulus, er macht mit Philemon in seinem Brief hier eine Art Leseübung. Er hilft ihm, die Lücken, die Leerstellen in der gegenwärtigen Situation mit möglichen passenden Inhalten zu füllen. Es war eine Situation, die verwirrend war für Philemon. Und Paulus hilft ihm nun zu verstehen, wie können diese Lücken gefüllt werden. Denn wer die Bibel liest, der kann auch lernen, sein Leben besser zu verstehen, die Lücken zu füllen, weil wir Gott kennen, weil wir Gott kennenlernen, der sich hier in diesem Buch uns offenbart. Und es zeigt uns nämlich auf, wer Gott ist und wie er handelt. Und deswegen können wir lernen zu erforschen, wie Gott die Lücken ausfüllt. Und deswegen habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Titel Vielleicht deswegen. Vielleicht deswegen. Wir finden unseren Predigttext in Philemon, er hat nur ein Kapitel, und zwar die Verse 15 und 16. Philemonbrief, die Verse 15 und 16. Hier schreibt der Apostel Paulus: Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Erstens, die Vorsehung Gottes. Die Vorsehung Gottes. Paulus schreibt Philemon hier einen Brief und es geht um Onesimus. Das ist der Sklave von Philemon. Doch Onesimus, er ist in Rom gelandet, da wo Paulus gerade gefangen war. Und Onesimus ist zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen, durch die Predigt von Paulus im Gefängnis. Und nun schreibt Paulus hier an Philemon, seinem Herrn, über Onesimus. Und er schreibt, vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen. Ja, es gab eine Trennung zwischen Onesimus, dem Sklaven, und Philemon, seinem Herrn. Doch Paulus schreibt hier ohne ein aktives Subjekt, also ohne eine Person zu nennen, die hier direkt handelt. Sondern hier heißt es, Onesimus ist von dir getrennt worden oder von dir getrennt gewesen. Und was soll das heißen?
Wurde er durch einen starken Wind getrennt und fortgeschleudert? Oder vielleicht durch einen Unfall, dass er nicht zurückkommen konnte? Nein, nach allem, was wir wissen, ist Onesimus einfach weggelaufen. Er ist geflohen und er hat wahrscheinlich sogar noch seinem Herrn etwas gestohlen dabei. Onesimus, der Sklave, er war ganz aktiv, er hat einen Plan gefasst, er hat die richtige Zeit abgepasst, er hat Geld für den Weg gestohlen, er ist weggelaufen mit seinen Beinen, mit seinen Füßen. Er wurde nicht getragen, er wurde nicht fortgeschleppt, er wurde nicht geraubt oder entführt, er war aktiv. Er wollte nicht mehr bei Philemon arbeiten, er wollte vielleicht frei sein. Und nun hat er Philemon beraubt und ist aus seinem Haus und aus der Arbeit weggeflohen. Wieso schreibt Paulus also nicht, Onesimus ist von dir fortgelaufen oder Onesimus ist abgehauen und ist vor der Arbeit bei dir geflüchtet? Das wäre doch ein aktiver Satz. Wieso schreibt Paulus es hier im Passiv? Inwiefern ist denn Onesimus von Philemon getrennt worden? Und hat sich nicht selbst getrennt? Nun, auch Philemon ist ein Christ. Er ist gläubig. Wir erfahren in diesem Brief, dass sogar die Gemeinde sich in seinem Haus versammelt. Und auch Christen passieren traurige Dinge. Schwere Sachen. Wie zum Beispiel hier, dass ein wichtiger Arbeiter den Betrieb verlässt. Oder dass dir etwas gestohlen wird, was dein ist. Dass du betrogen wirst. Doch Paulus, er gebraucht hier nicht das Passiv, um das zu verharmlosen, was Onesimus getan hat. Sondern, um Philemon daran zu erinnern, dass noch jemand anderes aktiv ist, der alle Dinge, selbst sündige Taten von Menschen oder scheinbare Unglücke im Leben in seiner Hand hat. Und wer ist das? Der lebendige Gott. Onesimus ist von dir getrennt worden, Philemon. Ja, Onesimus ist fortgelaufen. Aber weißt du, Gott hat es auch zugelassen. Die erste Lücke, die ein Christ füllen kann, ist diese. Gott herrscht über alle Dinge in seiner Vorsehung. Er hat volle Kontrolle. Alles in unserem Leben ist in seiner Hand. Er weiß um jedes einzelne Haar, das vor meinem Haupt fällt. Er sorgt sich um die Seinen. Er weiß um alles, was in deinem Leben geschieht. Sogar die Dinge, die scheinbar schief laufen. Die so ganz gegen deinen Willen gehen. Paulus gebraucht hier ein Passiv, um darauf hinzuweisen, dass selbst in dieser schwierigen Situation Gott nicht passiv ist, sondern aktiv. Gott wirkt. Auch in dieser schwierigen Situation, Philemon. Gott kontrolliert und regiert sogar über diesen Vorfall. Nun, das schreibt Paulus natürlich nicht, um zu sagen, Gott ist eigentlich schuld daran. Wir sind alles nur Marionetten und Gott macht das alles. Sondern um Philemon auf etwas viel Wichtigeres aufmerksam zu machen. Alles, was Gott tut, was er zulässt, wie er handelt, all das tut er mit einem guten und heiligen Zweck. Nichts ist willkürlich bei Gott. Er ist nicht launisch, mal macht er das so, dann überlegt er sich doch wieder anders, keiner weiß, was er macht, es hat überhaupt keinen Sinn. Er ist nicht unbeherrscht, ach, mir war gerade so, die Pferde sind mit mir durchgegangen, jetzt habe ich einfach mal ein bisschen zugeschlagen. In unserem Glaubensbekenntnis ist diese biblische Lehre der Vorsehung Gottes ganz wunderbar zusammengefasst. Ich lese hier mal aus dem Bekenntnis. Gott, der gute Schöpfer aller Dinge, erhält, leitet, lenkt und beherrscht in seiner unendlichen Macht und Weisheit alle Geschöpfe und Dinge, vom Größten bis zum Kleinsten. durch seine vollkommen weise und heilige Vorsehung zu dem Ziel, zu dem sie geschaffen wurden. Und hört einmal zu. Dem Lob der Herrlichkeit seiner Weisheit, Macht und Gerechtigkeit, grenzenlosen Güte und Barmherzigkeit. Alles, was Gott macht, wie er die ganze Welt erhält, alles, was er tut in dieser Welt, vom Kleinsten bis zum Größten, es verfolgt alles diesem Ziel, seine Herrlichkeit sichtbar zu machen, seine herrlichen Eigenschaften, seine Weisheit, Macht, Gerechtigkeit, Güte und Barmherzigkeit zu offenbaren. Und darum schreibt Paulus, denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit. Diese kleinen Wörter, sie sind so wichtig in der Bibel. Deswegen, damit. Das macht die ganze Aussage gehaltvoll. Das macht einen erstaunlichen Unterschied, zu sagen, er ist von dir getrennt worden, oder zu sagen, er ist von dir getrennt worden, damit. Gott ist aktiv. Kann es sein, dass Gott einen guten Plan verfolgt in der Situation, wo es mir gerade schlecht geht? Wo ich mich hintergangen fühle? Wo ich betrogen wurde? Nun, Paulus sagt nicht, ach Philemon, das und das ist gewiss der Grund. Die Vorsehung ist nicht so eindeutig zu lesen. Sie ist manchmal wie so ein Lückentext. Paulus schreibt, vielleicht, er vermutet. Es ist möglich, es ist gut denkbar, Philemon, wenn du dies in diese Lücke setzt, würde das nicht wirklich Sinn machen? Dass Gott einen guten Plan verfolgt, trotz dieser traurigen Situation. Versuch einmal, diese Lücke zu füllen, Philemon. Vielleicht ist das hier ein Lösungswort, das hineinpasst. Wisst ihr, mit der Vorsehung Gottes ist es wie bei Mose, der auf dem Sinai in einer Felsspalte verborgen war. Bis Gott mit all seiner Herrlichkeit und seiner Güte an ihm vorübergegangen war. Und erst dann konnte Mose ihm hinterhersehen. Paulus ermutigt Philemon in dieser schwierigen Lage, die Vorsehung Gottes nicht zu vergessen. Mit Sicherheit geht gerade die Herrlichkeit und die Güte Gottes an dir vorüber, Philemon. Und du wirst ihm noch nachsehen. Du wirst ihm noch hinterhersehen können. Du wirst noch erkennen, wie die Güte Gottes sich in deinem Leben offenbart, auch in dieser Situation. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von Josef im Alten Testament, der von seinen Brüdern aus Neid als Sklave verkauft wurde. Ich hoffe, von euch Kindern hat noch niemand darüber nachgedacht, den Bruder zu verkaufen. Josefs Brüder, die haben nicht nur darüber nachgedacht, sie haben es sogar getan. Und nach so einigen schweren Jahren wurde er der zweithöchste Mann in Ägypten. Und er kontrollierte die gesamten Getreidevorräte während einer großen Hungersnot. Und als seine Brüder zu ihm kamen und von ihm versorgt wurden, da hatten sie große Angst. Sie fürchteten sich, jetzt wird Josef sich an uns rächen für all das Schlimme, das wir ihm angetan haben. Und Josef sagt in 1. Mose 50, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte es zum Guten beabsichtigt, damit, hier ist es schon wieder, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ja, ihr wart aktiv im Bösen. Aber Gott war aktiv zum Guten. In der gleichen Situation. Er hat es gebraucht zum Guten. Hinterher hat Josef erkannt, Gottes Herrlichkeit und Gottes Güte waren da. Und wenn ich hinterher sehe, kann ich lesen und verstehen, wie wunderbar die Vorsehung Gottes ist. Paulus selbst hatte auch einmal so eine schlimme Erfahrung in der Provinz Asien gemacht. Er schreibt in 2. Korinther 1, wie er völlig verzweifelt war. Er dachte, er müsse bestimmt sterben. Aber dann sagt er, das alles diente nur dazu, dass ich nicht mehr auf mich selbst vertraue, sondern auf Gott, der sogar Tote zum Leben auferwecken kann. In einer völlig aussichtslosen Situation habe ich gelernt, dass bei Gott es nicht aussichtslos ist. Und dieser Trost, den er erfahren hat, diese späte Rettung Gottes, sie führte ihn zu umso größerem Vertrauen, dass Gott auch in Zukunft alles zum Guten führen kann, wie er es ja auch versprochen hat. Denen, die Gott lieben, wirken alle Dinge zum Guten mit. Römer 8, Vers 28. Philemon, die Situation ist schwer. Du bist vielleicht frustriert. Du hast auch Grund, dich zu ärgern. Aber bedenke, du hast noch nicht alle Lücken ausgefüllt in diesem Text. Bedenke, Gott wirkt auch in dieser Situation. Und auch wenn wir es noch nicht genau wissen, was dort hineinkommt, wozu Gott es wirklich gebrauchen wird. Wir wissen doch, es ist etwas Herrliches und es ist etwas Gutes, weil es Gott ist. Weil diese Lücke von der Vorsehung Gottes ausgefüllt wird, ist es herrlich und es ist gut. Denk daran, Philemon. Gott hat einen guten Zweck dabei. Das mindert nicht die Schuld von Onesimus. Aber vielleicht stärkt es dein Herz, in guter Weise zu reagieren und auf Gott zu vertrauen. Ist das nicht eine praktische Anweisung für uns? In den Nöten und in Situationen, wo alles schief läuft, nicht nur zu schauen, seine Schuld, sondern auch daran zu gucken, wie füllt Gott hier die Lücken in meinem Leben? Kann es sein, dass Gott in seiner Herrlichkeit und Güte daraus, selbst daraus, etwas Gutes entstehen lassen kann? Zweitens, die Hilfe der Vorsehung Gottes. Paulus gibt Philemon hier zwei mögliche Segnungen, die aus diesem ganzen Schlamassel des entflohenen Sklaven doch einen sinnvollen Satz machen können. Er gibt ihm einen Lösungsvorschlag, wenn man so will. Zwei Segnungen, die Paulus für sehr wahrscheinlich hält. Und darum rät er auch Philemon, darüber nachzudenken. Vielleicht deswegen. Zum einen, wir können es eine Wertsteigerung nennen. Denn vielleicht ist er deswegen für eine Zeit von dir getrennt gewesen, damit du ihn für immer besitzt. Onesimus war nur eine kurze Zeit fort, vielleicht ein paar Wochen oder wenige Monate. Paulus schreibt sogar wörtlich für eine Stunde. Um anzudeuten, das war wirklich nicht lange, das war ein Augenblick, das war ein kurzer Moment. Besonders im Vergleich, im Kontrast mit der nächsten Zeitbestimmung, die Paulus hier nimmt, für immer. Was ist eine Stunde im Vergleich zu immer? Nun, diese kurze Zeit der Trennung hat Gott zugelassen. Mit all dem Schmerz. Mit all der Traurigkeit, mit all der Enttäuschung, auch mit der Schuld, die dabei damit verbunden ist. Aber wäre es diese kurze Zeit der Trennung nicht wert, wenn du ihn dafür für immer zurückerhältst? Dass er in der Folge für immer bei dir ist. Nun stellt euch mal vor, ihr seid Chef eines Betriebes. Und ein Mitarbeiter will auf eine Schulung gehen, damit er auch mit den Maschinen arbeiten kann, die er bisher nicht bedienen kann. Und ihr überlegt, ach, wie soll ich denn die diese Zeit rumkriegen, diese 2 Tage, die er auf Schulung gehen will, oder diese 2 Wochen, die er jetzt hier eingelernt werden muss. Ich muss dann ja auf ihn verzichten im Betrieb. Wie soll ich denn hier das überhaupt bewerkstelligen? Aber viele Chefs machen das. Warum? Weil sie wissen, wenn er zurückkommt, ist er ein viel fähigerer Mitarbeiter. Ich habe viel größeren Gewinn davon, weil er viel mehr Arbeit abnehmen kann, viel mehr leisten kann. Was er zurückerhält, ist ein Arbeiter, der noch umfangreicher und besser arbeiten kann. Es ist also eine lohnenswerte Investition. Eine kurze Fortbildung, vielleicht 2 Tage, vielleicht 2 Wochen. Aber Jahre des Gewinns, Jahre des Nutzens. Und selbst wenn diese Zeit vielleicht der Schulung vielleicht besonders anstrengend ist für den Chef, die ist die Rückkehr des Arbeiters eine umso größere und langfristigere Erleichterung im Betrieb. Die kurze genommene Zeit wird eine viel größere gewonnene Zeit bringen. So ist die Rechnung hier dabei. Und so argumentiert Paulus. Kann es sein, dass Gott eine kurze Zeit des Mangels, des Verzichts, der Traurigkeit zugelassen hat, der Trennung zugelassen hat, um damit eine umso größere Gemeinschaft und Gewinn dir zu bereiten? Oh, Zeit macht einen Unterschied. Und außerdem spricht Paulus hier von der Treue. Onesimus, er ist in Bitterkeit und Unzuverlässigkeit fortgelaufen. Paulus sagt ein paar Verse vorher, er war dir unnütz. Ein unnützer Arbeiter. Aber nun kommt er wieder. Paulus sendet ihn wortwörtlich mit diesem Brief in der Hand zu Philemon zurück. Onesimus war selbst der Briefträger für diesen Brief. Und er macht deutlich, Paulus macht deutlich, er wird dir nie wieder weglaufen. Er wird dich nie wieder verlassen. Er wird dir treu sein, anders als zuvor. Er wird dir nützlich sein, nicht wie vorher. Du erhältst ihn für immer zurück. Philemon, in dieser kurzen Zeit der Trennung, mit all den unschönen Begleitumständen, hat sich Onesimus bekehrt. Oder besser, er wurde bekehrt. Denn Gott war aktiv. Gott hat diese kurze Zeit gebraucht, um das Leben von Onesimus völlig zu verändern. Gott hat in sein Leben eingegriffen und nach dieser kurzen Zeit, nach dieser Stunde, wenn man so will, ist er bereits ein neuer Mensch. Ein treuer, zuverlässiger Arbeiter. Denn er kümmert sich nicht mehr nur um seinen eigenen Vorteil. Jetzt will er Gott ehren mit dem, was er tut. Philemon, Onesimus ist ein neuer Mensch. Der Onesimus, der zu dir zurückkommt, ist nicht der Onesimus, der von dir weggelaufen ist. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich gerade reichlich segnet? Diese kurze Trennung führt zu einer Wertsteigerung, zu einem großen Gewinn. Onesimus ist nun viel besser, viel treuer. Du wirst langfristig großen Nutzen von ihm haben, der dir einst unnütz war. Und außerdem könnte es zu einer Beziehungssteigerung dienen. Nicht nur eine Wertsteigerung, eine Beziehungssteigerung. Hier heißt es in Vers 16, nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Paulus ruft Philemon hier nicht dazu auf, Onesimus nicht mehr als Sklaven zu beschäftigen. Er ruft ihn nicht dazu auf, ihn freizulassen, sondern er ruft Philemon dazu auf, in Onesimus nicht mehr nur einen Sklaven zu sehen. Er ist nun vor allem ein geliebter Bruder. Die Beziehung verändert sich. Genauso hatte Paulus übrigens Philemon selbst bezeichnet, am Briefanfang Geliebter und später auch Bruder. Geliebter Bruder, Philemon, und jetzt sagt er, Onesimus ist auch ein geliebter Bruder, sowohl für mich, wie viel mehr für dich. Er ist jetzt gläubig. Er gehört jetzt zu Christus. Er gehört jetzt zu der Gemeinschaft der Heiligen. Es ist eine neue Verbindung entstanden zwischen dir und ihm. Er ist nicht mehr nur dein Sklave, den ich dir gerade zurücksende. Er ist dein geliebter Bruder. Christus hat ihn errettet. Und für Onesimus gilt das seit seiner Wiedergeburt. Er ist ein geliebter Bruder. Sie haben nun eine neue Beziehung, nicht mehr nur die zwischen Herrn und Sklave, sondern auch im Herrn, zwischen Bruder und Bruder im Glauben. Wenn Onesimus zurückkommt, dann kommt nicht nur ein tüchtiger, zuverlässiger Arbeiter zurück. Es kommt noch mehr in Philemons Haus zurück, ein Bruder im Herrn, der nicht nur arbeitet, sondern auch mitbetet, der geistlich ermutigen kann, der anderen im Haus von der Freiheit in Jesus erzählen kann. Der geliebte Bruder wird die gesamte Beziehung und die Atmosphäre im Haus in guter Weise steigern und fördern. Philemon, es ist nicht möglich, dass Onesimus, der unnütze Sklave, für einen Moment fortlaufen durfte, damit du viel mehr als einen Sklaven zurückgewinnst. Einen Bruder, mit dem du in Liebe und Vertrauen verbunden sein kannst. Einen Bruder, der dir nicht nur körperlich zur Seite steht, sondern geistlich weiß, dich aufzurichten und zu ermutigen und dich hinzuweisen auf Christus und seine Treue und die Hoffnung, die wir in ihm haben. Der mit dir im Gebet ringen und kämpfen kann. Er ist zum Glauben gekommen. Ist das nicht wertvoll? Ist das nicht so manche Träne und sorgenvolle Nacht wert? Ist das nicht diese dunkle Stunde wert gewesen? So wie Jesus eine schwangere Frau beschreibt, die Traurigkeit hat, weil ihre Stunde gekommen ist, sagt Jesus. Die Wehen kommen, es wird schmerzvoll. Die Geburt wird schmerzen. Aber wenn das Kind geboren ist, das sagt Jesus, denkt sie nicht mehr an die Schmerzen, aufgrund der Freude, dass ein neuer Mensch in die Welt geboren ist. Und so ist es hier auch geistlich. Onesimus ist ein neuer Mensch geworden. Christus hat ihn gerettet. Christus hat ihn befreit. Er ist neu geworden, wiedergeboren durch den Glauben an den Herrn Jesus. Und du wirst ihn für immer behalten. Nicht nur in dieser Zeit, sondern sogar in alle Ewigkeit, für immer. Er ist Christ. Und das bedeutet, die Beziehung besteht sogar über den Tod hinaus. Ihr werdet noch im Himmelreich Gemeinschaft haben. Du wirst ihn gewinnen, du wirst ihn zurückerhalten für immer. Paulus sagt, es wird dir so ein Segen sein, sowohl im Fleisch, also in den natürlichen, weltlichen, zeitlichen Umständen, das heißt die Arbeit im Haus, das alltägliche Leben. Er wird dir nützlich sein. Es wird dir zum Segen sein. Aber auch im Herrn. Das heißt, eine Ermutigung im Glaubensleben, eine Stärkung und Erquickung in der Gemeinschaft im Herrn. Im Fleisch hat Philemon den Bruder zum Sklaven. Im Herrn hat er den Sklaven zum Bruder. Philemon, vielleicht ist das der Plan Gottes. Vielleicht deswegen. Vielleicht ist das der Plan Gottes, die er in seiner weisen Vorsehung durchführt. Wäre das nicht eine echte Hilfe, um nicht in Verbitterung oder in Verzweiflung oder in Rachegelüste oder Zornausbrüche zu verfallen? Könnt ihr euch das vorstellen? Wie allein der Gedanke daran, dass Gott in seiner Vorsehung aktiv ist, selbst in den Zeiten, wo alles dunkel und trübe und verwirrend scheint, wo es scheinbar mehr Lücken gibt als irgendetwas Festes, wie das eine Hilfe sein kann? In den ganz praktischen Dingen und Sorgen? Bedenke, wie Gott es führt zum Guten. Schau ihm hinterher. Vielleicht deswegen. Nun, es gibt noch ein Problem. Drittens, das Problem der Vorsehung Gottes. Hier in Vers 16 kommt das Wort Sklave zum ersten Mal in diesem Brief vor. Ich habe schon gesagt, es geht um einen entlaufenen Sklaven. Aber erst in Vers 16, zum ersten Mal und auch zum letzten Mal, kommt das Wort Sklave vor. Er gebraucht es nur hier an zweimal in einem Vers. Nur aufgrund dieses Verses wissen wir überhaupt, dass Onesimus ein Sklave war. Nur hier spricht Paulus die Sklaverei explizit an. Doch wäre das nicht der geeignete Platz, Philemon aufzuklären, dass Sklaverei eine völlig menschenverachtende, grausame und eines Christen unwürdige Praxis ist? Oder anders gefragt, wieso gebraucht Gott in seiner Vorsehung nicht Paulus hier in dieser Situation, um einen klaren Schlag und eine wirksame Sozialreform gegen diese Abscheulichkeit der Sklaverei auf den Weg zu bringen? Für uns Leser heute ist es irritierend, dass Jesus in so vielen Gleichnissen von Sklaven spricht, ohne das System zu bekämpfen. Die Apostel ermutigen christliche Sklaven in den Briefen nicht zum Aufstand, sondern im Gegenteil zum treuen Dienst um Jesu willen. Und die Apostel, sie ermahnen christliche Herren nicht zur Freilassung aller Sklaven, sondern zur Milde und Güte ihnen gegenüber. Und außerdem sollen sie bedenken, dass sie selbst auch einen Herrn haben, Jesus Christus, dem sie untertan sind. Ja, die Bezeichnung Christen bedeutet nichts anderes als Christus gehörend. Und die Apostel, sie scheuten sich nicht, sich Sklaven Jesu Christi zu nennen. Wie sollen wir das verstehen? Gerade in einer Zeit, in der Statuen und Andenken der Geschichte zerstört werden, weil die Leute in ihrer Zeit die Sklaverei nicht so bekämpft haben, wie wir es heute erwarten würden. Nun, zum einen gibt es einen Unterschied zwischen der Begründung und der Form der Sklaverei in der griechisch-römischen Welt in den ersten Jahrhunderten und der Sklaverei von Schwarzen in den letzten Jahrhunderten, was uns gewöhnlich vor Augen steht. Wir können das nicht eins zu eins vergleichen. Im Römischen Reich war Sklaverei nicht ethnisch, also aufgrund der Hautfarbe oder Abstammung. Es wurde nicht begründet, dass irgendwie ein Volk minderwertiger wäre oder gar nicht echte Menschen sind, sondern Sklaven waren damals entweder Kriegsbeute oder sie waren verschuldet. Und wer nicht zahlen konnte, der bezahlte seine Schulden mit einer Zeit im Sklavendienst und danach konnte er wieder freikommen. Nun, hier gab es natürlich große Unterschiede, je nach Herren und Art der Arbeit. Ein Haussklave war teilweise eine sehr angesehene und einflussreiche Arbeit. Sogar durchaus begehrt. Manche haben sich sogar selbst freiwillig in die Sklaverei begeben, aufgrund von manchen Privilegien, die damit auch verbunden waren, oder manchen Sicherheiten. Aber wer als Galeerensklave oder in der Mine arbeiten musste, das war natürlich eher eine Strafe. Hier gab es große Unterschiede. Die meisten Sklaven konnten selbst Geld verdienen, Gut erwerben und sich auch eventuell freikaufen. Und auch wenn das System der Sklaverei definitiv schlecht ist und eine Frucht der Sünde und ein Zeugnis der Gefallenheit dieser Welt, das dürfen wir nicht relativieren. Ist es nicht zu jeder Zeit so grausam und abscheulich gewesen wie auf den Baumwollplantagen der Südstaaten, sondern teilweise eine Art niedriger Dienstarbeiter. Wir müssen schauen, wie wir es bewerten, wie wir es vergleichen. Vor allem geht es aber um die Priorität. Und hier ist das, was uns so Probleme bereitet mit der
mit der Vorsehung Gottes. Wenn wir daran denken, oh, was könnte ein guter Zweck sein, dann denken wir oftmals an Dinge, an die Gott scheinbar nicht denkt. Dann denken wir an Lösungen, die Gott scheinbar nicht geht. Die Bibel betont und bekämpft zuerst die allerschlimmste Form der Sünde. Entschuldigung, die allerschlimmste Form der Sklaverei. Das ist die Sklaverei der Sünde. Denn das betrifft die Sklaven und die Freien, die Herren und die Knechte gleichermaßen. Jesus und die Apostel, sie warnen davor, das Evangelium zu einer sozialen Freiheitsrevolution zu verkehren. Denn damit wird das Ewige für eine kurze Zeit vertauscht. Damit wird das, was ewigen Gewinn ist, vertauscht mit dem, was nur kurzfristig eine Hilfe ist. Das Christentum ist keine soziale Revolution. Und alle Ansätze, wo es missbraucht werden sollte, haben die Apostel und auch Jesus selbst gewährt, ohne dass sie Sklaverei gutheißen würden oder nicht sehen würden, was für Schuld auch in so manchen Systemen und Beziehungen herrscht. Aber es geht um eine andere Priorität. Durch den Glauben, die Wiedergeburt, die geistliche Einheit von Sklaven und Freien, von Mann und Frau, von hohem und niedrigem Stand. Dadurch wurde der sündige Missbrauch der Systeme durch das Christentum unterwandert, ohne revolutionären Umsturz. Es war durch die christliche Haltung, nicht durch christlichen Kampf, dass die Sklaverei in einem weiten Bereich beendet wurde. In der Gemeinde wuchs eine neue Gesinnung, eine neue Achtung, eine neue Verbindung im Herrn, die auch all die anderen Beziehungen veränderte. Wie sehe ich andere Menschen? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Das Problem in der Vorsehung Gottes ist, dass Gottes Prioritäten oftmals nicht unsere sind. Und das, was wir als einen guten Zweck sehen würden, nicht zwangsläufig, das ist, was Gott in seiner weisen Vorsehung zum Guten ausführt. Wir denken, oh, das Gute wäre doch, wenn jetzt Philemon endlich die Augen geöffnet werden und er schafft die Sklaverei in seinem Haus ab. Und Paulus sagt, nee, mir ist etwas wichtiger. Ich möchte, dass dein Herz und das Herz von Onesimus sich verändert. Es geht nicht nur um äußere Freiheit. Es geht nicht nur um eine Revolution der Systeme. Es geht darum, wie Gott in unserem Herzen wirkt. Wie er unser Leben verändert. Das, was wirklich wichtig ist, das beachten wir oftmals kaum. Wir wollen diese äußeren Umstände verändern. Und Gott, er zielt auf unser Herz. Und was wir als höchste Not sehen und uns große Unruhe bereitet, ist in Gottes Augen vielleicht nur zweit- oder drittrangig. Und gerade deswegen ist es eine gute Frage. Was wird Gott Gutes wirken? Was dient der Ewigkeit? Was fördert die liebevolle Beziehung am meisten? Wie wird unser Herz zum Guten verändert? Wie wird das größte Übel eingegrenzt? Ohne bloß eine neue und andere Form der Sünde hervorzubringen. Ich möchte zwei Anwendungen geben. Zum einen, bedenke die Vorsehung Gottes im größten Unheil der Geschichte. Als Jesus seinen Tod ankündigte, da erschraken seine Jünger. Und sie wollten ihn davon abhalten. Das geschehe dir bloß nicht. Und Jesus sagt, du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Gehe hinter mich, Satan. Als die Frauen um ihn weinten, als er das Kreuz zu seiner Hinrichtung auf Golgatha, die Schädelstätte, durch die Straßen Jerusalems trug. Was sagte Jesus zu ihnen? Weint nicht um mich, sondern weint um euch und eure Kinder. Die Emmaus-Jünger erinnerte er daran, als er auferstanden ist, dass der Retter, dass Christus all dies leiden musste nach der Schrift. Und die betende Gemeinde erkannte schließlich, dass selbst Herodes und Pilatus samt den Römern und Juden trotz all ihrem bösen Wüten und Toben nur das ausführen mussten, was Gottes Ratschluss vorherbestimmt hat, zum Guten. Das größte Unrecht in der Geschichte dieses Planeten ist, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Heilige und Gerechte und Sündlose, ans Kreuz geschlagen wurde und ermordet wurde. Aber das Kreuz von Golgatha war kein Zufall, keine Verstrickung von unglücklichen Ereignissen im Leben von Jesus. Es war die größte Rettung für die größte Not, um das Beste und Herrlichste hervorzubringen, das Evangelium der Gnade Gottes. Die größte Ungerechtigkeit dieser Welt, dass der sündlose und gerechte Sohn Gottes hingerichtet wurde, es ist zum Guten bereitet worden in der Vorsehung Gottes. Die Bibel sagt, Jesus ist ein Sklave geworden. Er nahm die Gestalt eines Sklaven an, ihm, dem die Herrlichkeit des Himmels gehörte, um Menschen aus der Sklaverei der Sünde und der grausamen Herrschaft des Teufels loszukaufen und zu befreien. Ja, frei ist nicht der, der tun kann, was er will. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da dachte ich das. Und ich merkte, ich baue mir mein eigenes Gefängnis. Frei ist nicht der, der tun kann, was er will. Frei ist der, der frei ist, das Gute zu wollen und zu tun. Das ist unser Problem. Nicht, dass wir nicht tun können, was wir wollen. Unser Problem ist, dass wir nicht wollen können, was gut ist. Und das ist die Sklaverei der Sünde. Die Herrschaft des Teufels. Und darum ist Jesus gekommen. Jesus starb für unsere Sünden als unser Stellvertreter und er schenkt uns neues Leben und er befreit uns zum Guten. Wenn du an Jesus glaubst, dann macht er dich frei von der Knechtschaft des Bösen. Er befreit dich zum Guten durch seinen Geist. Vertausche nicht die ewige Freiheit der Kinder Gottes mit der kurzen Stunde vermeintlicher Selbstbestimmung. Ein gutes, selbstbestimmtes Leben in dieser Welt ist nicht das Evangelium. Die Freiheit der Kinder Gottes. Frieden mit Gott, dem Vater. Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Beachte die herrliche Güte in Jesus, der alles hingegeben hat, der alles erduldet hat. Er ist gestorben für unsere Schuld, er ist auferstanden und er ist mächtig, neues Leben zu geben. Dir ewiges Leben zu schenken und dir neue Gemeinschaft zu geben. Zuallererst mit Gott, der nun nicht mehr dein Richter ist, sondern dein liebender Vater. Und dann dadurch auch mit allen Gläubigen, die zu Brüdern und Schwestern werden. Und eine neue Gemeinschaft, eine neue Beziehung, eine neue Freundschaft, ein neues Vertrauen aufgebaut wird. Und das verändert alles. Und wenn wir auf die Weltgeschichte schauen, hat auch nicht diese Welt so zum Guten verändert, wie die neue Gesinnung der Christen. Keine politische Bewegung, keine Sozialreform hat so nachhaltig etwas zum Guten bewirkt wie die neue Gesinnung der Christen.
Und trotzdem gibt es noch viele dunkle Stellen, auch in der Kirchengeschichte. Aber Christus ist gekommen, um uns zu befreien. Und wenn du noch nicht an Christus glaubst, fang an zu beten, zu bekennen, dass egal wie frei du äußerlich scheinst, dass in deinem Herzen Sünde ist und du es nicht loswerden kannst in deiner eigenen Kraft. Bitte Christus, der zum Sklaven wurde, dich zu befreien. Lass ihn dein Herr sein, dein Herr und dein Retter. Und zweitens, bedenke die Vorsehung Gottes in deiner Not. Bei vielen von euch weiß ich nicht, was gerade in eurem Leben vorgeht. Bei einigen weiß ich es. Aber es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der nicht irgendwelche Sorgen, nicht irgendwelche Nöte vor Augen hat. Nicht irgendetwas, was das Herz belastet. Nicht irgendwelche Fragezeichen, nicht irgendwelche Lücken, wo man denkt, Gott, warum? Wenn schon die schlimmste Ungerechtigkeit auf diesem Planeten, die Ermordung des Sohnes Gottes in der Vorsehung Gottes zum Guten mitdienen musste, wie viel mehr Grund hast du darauf zu vertrauen, dass auch deine Nöte und deine mühsamen Wege von Gott zum Guten gebraucht werden können. Ist es nicht so? Nun, Paulus lehrt uns, er ruft uns auf in diesem Brief an Philemon. Schau der herrlichen Güte Gottes hinterher. Bedenke, Gott ist aktiv. Selbst in den Situationen, wo alles so trübe erscheint. Nun, es sind vielleicht nicht immer wirtschaftlicher Nutzen und neue Freundschaften. Gott gebraucht deine Not vielleicht, wie bei Paulus, um deinen Glauben zu prüfen. Vertraust du auf dich selbst, auf deine Gerechtigkeit, auf deine Stärke, oder vertraust du wirklich auf Gott, dass er deinen Weg führen kann zum Guten? Dass er sogar Tote zum Leben wecken kann. Oder vielleicht dient deine Not für dich als Ansporn zum Guten. Kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Der verlorene Sohn hungerte am Schweinetrog, bevor er zurückkam zu seinem Vater. Bevor er auf die Idee kam, zu seinem Vater zurückzukehren. Und manchmal ist gebraucht Gott Nöte in deinem Leben, um dich daran zu erinnern und anzuspornen, nicht in Abhängigkeiten und Ablenkungen dieser Welt zu verharren, sondern umzukehren zum Guten. Vielleicht überführt Gott dich auch von einer Sünde oder er straft dich für ein Vergehen in deinen Sorgen, damit du die Verdorbenheit und die Grässlichkeit der Sünde erkennst. Damit all diese Verkehrtheit, diese falsche Fassade runtergerissen wird. Und nicht länger täuscht, dass die Sünde dir keine Erfüllung geben kann. Dass die Sünde dir keine anhaltende Freude geben kann. Vielleicht für eine Stunde, aber niemals für immer. Aber vielleicht hindert dich sogar ein Problem daran, einer Sünde weiter nachzugehen. Du bist so verstrickt in einer Sache und plötzlich geschieht etwas, was du dir nicht wünschst, aber es hindert dich daran, einfach nur in einer Halsstarrigkeit, in einer Sturheit, in Sünde zu verharren. So hat Gott schon in meinem Leben gewirkt. Dass ich ihm hinterher danken konnte für die Not, die er in mein Leben gebracht hat. Oder vielleicht weist Gott dich auf den hin, bei dem allein alle Freude und wahre Erfüllung zu finden ist. Durch so manche gekrümmten Wege. Durch so manche dunkle Stunden, durch so manche Sorgen, die zunächst keinen Sinn machen. Vielleicht wirkt er mehr an deinem Herzen, als alle äußeren Umstände sonst wirken könnten. Bedenke Gottes Vorsehung in deiner Not. Sein Zweck. Gott hat immer ein Damit in seinem Handeln. Und wir können fragen, vielleicht deswegen. aber bleibt nicht zu sehr an dem Äußeren stehen. Nicht unbedingt die Veränderung der Umstände ist das, was Gott bezweckt, sondern die Veränderung deines Herzens, deiner Liebe zu ihm, deines Vertrauens, deiner Haltung zu anderen. Gott wirkt an dir, wenn du sein Kind bist. Lässt er dich nicht los und ist aktiv, selbst in deinen dunkelsten Stunden, selbst in den Dingen, die vielleicht auch in diesem Leben keinen Sinn zu scheinen machen. Aber Gott führt alles zum Guten. Vielleicht deshalb. Überlege, welches vielleicht deshalb in deiner Situation passen könnte. So dass Gott dich zum Guten führt oder auch durch dich Gutes bewirken wird. Dazu helfe uns Gott. Amen.